Ja, lieber Klaus, was du da sagst, das weiß ich alles nicht. Wäre meine Frau nicht dabei, dann könnte ich sagen, ja, also stimmt alles, hier steht ein großer Heiliger. Ich war öfters in Indien und da war meine Frau ein paar tausend Kilometer weg und da ist man ja sehr schnell irgendwie so ein Guru. Aber wenn meine Frau dabei ist, muss ich das dann anders formulieren, dass also hier auch nur ein begnadeter Sünder steht und eigentlich alles Barmherzigkeit Gottes ist. Also ich wusste das nicht und hoffe, dass es stimmt, was du sagst, in dem Sinne des Lobes. Ich habe hier fast den Eindruck, da sitzen viele, für die ist das nicht neu. Da sitzen Profis, für manche wird das, was ich sage, also auch keine neue Offenbarung sein. Und vieles der Theologie ist auch Biografie und ich sage hier nur diesen einen Satz. Ich bin ja zu einer Zeit zum Glauben gekommen, als die charismatische Bewegung sich begann auszubreiten. Ich habe mich 68 bekehrt durch eine Botschaft von George Werber, wo er also wirklich keine Kompromisse gemacht hat. Der Grund, warum mich Gott überführen konnte, war, weil er eben hier keinen breiten Weg vorschlug, sondern wirklich überschlagte Kosten. Denn das Fleisch, bevor es sterben will, kann sehr fromm und religiös werden. Das war auch meine Biografie bis zu einem gewissen Grad. Las dann als Jungbekehrter das Buch von David Wilkerson, Kreuz und Messerhelden. Also etliche kennen ja auch diesen Werdegang. Und das wurde ja ein Mega-Bestseller, 20 Millionen Mal verkauft. Durch dieses Buch kam es 1967 zur katholisch-charismatischen Bewegung, deren damals führender Mann Kardinal Sünens von Belgien sagte, wir müssen Maria zur Mutter aller Charismatiker erklären. Und das ist schon ein Faszinum. Und die erste Zeit hat man da erlebt, ich eine Freude und hatte so eine Freiheit, den Herrn zu verkündigen, dass sich sogar Leute bekehrt haben. Und dann sag einmal, du, was du da hast, das ist nicht der Heilige Geist, das ist ein Taumeltrank. Also das sind schon Kämpfe. Und ich möchte das einleiten mit einer Geschichte, dieses Thema, die Yonggi Cho erzählt hat, der Mann mit der größten Kirche der Welt, der ein fünffaches Evangelium hatte. Jesus hat uns von der Schuld erlöst, von dem Fluch der Armut und natürlich auch Krankheit. Er, der dann gegen Ende seines Lebens sagen musste, er hatte so viele Krankheiten, dass sein Leib ein Lehrbuch für Medizinstudenten fast bezeichnet werden konnte. Und er hat erzählt, wie erweckliche Versammlungen waren in Südkorea. Und da war das Zelt aufgebaut, aber es war ein Unwetter die Nacht vorher anzunehmenderweise und die Brücke war weggebrochen und jetzt versammelten sich da immer mehr Leute, die eigentlich an das andere Flussufer wollten, wo dann auch das Zelt war. Und dann, während man da noch herumstand hat, auf einmal haben zwei Mädchen gesagt, aber Petrus konnte doch auf dem Wasser gehen und Gott ist doch derselbe. Und dann haben sie diese Stelle aus Matthäus 14, nehme ich an, laut vorgelesen und stiegen in das Wasser. Und ein paar Tage danach wurde ihre Leichen aus dem Gelben Meer gefischt. Und liebe Freunde, das ist schon tragisch. Weil man kann seinen Glauben nicht besser beweisen, als wie es diese zwei jungen Menschen Kinder gemacht haben. Sie haben dem Wort Gottes vertraut und endet in der Katastrophe. Also bitte nicht richten. Das sind oft Menschen, die es unglaublich ernst meinen, hingegeben sind, aber eben mit mangelnder Erkenntnis. Das ist tragisch. Sie sind an ihren Glauben zugrunde gegangen. Mir sagte Helmut Helling, der Mann war 20 Jahre in der Pfingstbewegung, 10 Jahre Pastor einer Pfingstgemeinde. Er trat nach 20 Jahren dann vor das Mikrofon und sagte, liebe Geschwister, es ist alles falsch. Er sagte auch, wenn man nicht begreift, dass, obwohl man Kind Gottes ist, und das ist dann das Thema von diesem Buch, Gemeinde Jesu, sanfte Verführung der Gemeinde, wenn man nicht begreift, dass, obwohl man Kind Gottes ist, gleichzeitig unter der Leitung eines falschen Geistes stehen kann, versteht man die ganze Pfingstbewegung nicht. Und wir haben ja etliche gesehen, die sich aus dieser Bewegung heraus abgewandt haben, da musste sich keiner nochmals bekehren. Das waren Kinder Gottes. Es geht also nicht um diese Frage, sind sie Kinder Gottes oder nicht, sondern ist es möglich, dass ein fremder Geist tatsächlich Fuß fassen kann? Und das ist das Thema von diesem Buch, was ich hier nicht aufgreife. Und zurück zu Helmut Helling, er sagte, ich kannte viele, die in ihrem Glauben gestorben sind. Die haben Gott vertraut, von dieser Auslegung her, er starb für unsere Krankheiten, wenn wir richtig glauben, brauchen wir keinen Arzt, haben es abgelehnt, medizinische Behandlung, sind gestorben. Das ist tragisch. Und das sind Leute, die hatten mehr Glauben als manch einer von uns. Also wir müssen auch, von daher spricht der Paulus die gesunde Lehre und das deutet ja an, dass es auch eine krankmachende Lehre gibt. Und ich greife hier auf das Thema Zeichen und Wunder anhand einer Botschaft, sage ich auch jetzt ganz offen und ehrlich, die ich früher sehr oft gebracht habe, in den letzten Jahrzehnten allerdings nicht mehr. Aber ich nehme an, dass das manche nicht zum ersten Mal hören. Und zwar hat mir da vor Jahrzehnten ein Vortrag von John Whitcomb geholfen, wo er aufzeigt, wie das Johannesevangelium eben diesen Zeichenbegriff erklärt. Das Johannesevangelium gilt ja für einige als das schönste Buch der Weltliteratur und es schildert Jesus als Gott. Und ich füge das noch hinein, aber ich nehme an, das ist uns allen bekannt, die vier Evangelien, denn wir werden jetzt durch den zunehmenden Islam immer mehr herausgefordert. Als ich mich bekehrte, 68, da haben sich die meisten auch als Christen bezeichnet. Da musste man nicht seinen Glauben groß noch irgendwie beweisen. Aber die Zeiten sind vorbei. Inzwischen ist die westliche Welt, einschließlich Amerika, christenfeindlich geworden. Und ja, warum habt ihr denn vier Evangelien? Das ist doch Zufall und es ist ja Fälschung und so weiter. Und Matthäus schildert Jesus als König, Markus als Knecht, Lukas der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Und es gibt keine größeren Widersprüche. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Wer König ist, ist nicht Knecht. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Weise durch diese vier Evangelien harmonisiert, da haben Weltmenschen gesagt, das kann man nicht erfinden. Und das ist wirklich von faszinierender Schönheit. Und wie Whitcomb sagte, ein Grund auch, warum das Evangelium des Johannes in dieser Form geschrieben wurde, es will aufzeigen, was bedeutet das Wort Zeichen. Das Wort Semaion kommt in keinem Buch der Bibel so häufig vor wie im Johannesevangelium. So, jetzt haben wir offene Scheunentore. Kennt ihr das griechische Wort für Scheune? Das heißt die Apotheke. Wir sind hier also in der Apotheke. Es steht auch in Matthäus 3, wird den Weizen in die Apotheke sammeln und so weiter. Und hier offene Scheunentor. Wir schlagen auf Johannes Kapitel 2 und da lesen wir in Vers 23, als er aber zu Jerusalem war, also unser Herr, am Osterfest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Und wie Whitcomb sagte, hier, ja, da steht es, viele glaubten an ihn, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Warum glauben heute so wenig an Jesus? Wir brauchen Zeichen und Wunder. However, wie immer, sagte er, lesen wir den nächsten Vers, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gebe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was im Menschen war. Hier steht übrigens das gleiche Wort Pisteuo, Glauben, Vertrauen. Und da merken wir, es gibt gerade bei Johannes Glaube und Glaube. Und dieser schwerwiegende, bekannte Satz, ihr habt den Teufel zum Vater und auch als Vaters Gelüste wollt ihr tun. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an und der Vater der Lüge. Das sagt er denen, die an ihn glaubten. Wenn er das in Johannes 8 mal nachfolgt. Und der biblische Glaube, der echte, der rettende Glaube, ist ein sich gegenseitiges Schenken. Wenn sich ein Mensch bekehrt, dann vertraut er sich dem an, der sein Leben auf Golgatha für ihn gegeben hat. Und hier, sie glaubten an ihn, er aber vertraute sich ihnen nicht an. Und wir müssen das in Zusammenhang lesen, denn gleich danach ist ja die berühmte Geschichte von Nikodemus. Und da war jemand, der an Jesus glaubte, du bist ein Lehrer von Gott gesandt, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und was sagt dann der Herr zu Nikodemus? Und wie Wittkomm sagt, also Nikodemus, bis jetzt ist meine Nachfolgerschaft mehr oder weniger ungelehrte, einfache Leute. Wir lesen ja in Apostelgeschichte 4, dass sie sich verwunderten über den Freimut des Petrus, denn sie wussten, dass er ungelehrig war. Das steht im Griechischen Idiotes, dass er ein Idiot war und er mit Jesus war. Aber mit einem Mann deiner Qualifikation und eben ein höchster Bibellehrer wie Nikodemus kriegen wir unsere Nachfolgerschaft in großen Schwung. Nein, das lesen wir nicht, sondern er sagt zu Nikodemus, der an ihn glaubte, der Zeichen und Wunder bezeugt hat, du bist geistlich tot. Du musst von neuem geboren werden. Und von neuem geboren wird man nicht primär durch das Bezeugen von Zeichen und Wundern, sondern durch den Glauben, wie es ja in diesem Kapitel so dargelegt wird, an das vollbrachte Werk unseres Herrn am Kreuz von Golgatha. Des Menschensohn muss erhöht werden. Und hier nur eine Randbemerkung, auch das ist für viele nicht neu, Johannes 2, der neue Tempel, brecht diesen Tempel ab, in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Johannes 3, die neue Geburt, so kommt man in den neuen Tempel, im alten gab es ja noch den sichtbaren Zugang. Und Johannes 4, die neue Anbetung, es kommt die Zeit, da werden die wahrhaftigen Anbeter im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und da kündigt der Herr etwas Neues an. Das ist in der Zeit der Worship-Kultur besonders wichtig. Deswegen kann ich nicht aus dem Alten Testament das 1:1 hier rüberholen, wenn er etwas ankündigt, dass erst kommen wird durch sein Kommen, gerade in der Anbetung. Und wir lesen in Johannes 2:22, da er nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Also der Kontrast zu den Zeichenwundern. Sie gedachten daran, dass er das gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort. Und darauf zielt dieses ganze Evangelium ab. Das sehen wir ja dann noch. Und die nächste Stelle, die Whitcomb aufgriff, war Johannes 6. Da haben wir die Speisung der 5000, das einzige Wunder, das in allen 4 Evangelien berichtet wird. Und bezeichnenderweise nennt es Whitcomb Zeichen. Und hier haben wir also Jesus im Höhepunkt seiner Popularität. Wir lesen in Johannes 6, dass ihm viele nachfolgten, als sie sahen, wie er die Kranken heilte. Und dann kommt es eben zu dieser Speisung der 5000. Und dann lesen wir in Vers 14, da nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus da, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Mose war nicht ein normaler Prophet. Es stand kein Mann auf wie Mose und war auch keiner eben so wie all die anderen, die mit dem der Herr eben erkannte von Angesicht zu Angesicht. Und dann gibt es diese berühmte Prophetie in Deuteronomium Kapitel 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Mir hat mal ein messianischer Jude erzählt, wie er an dieser Stelle zum Glauben kam, weil für ihn war Mose ein und alles und dann zeigt ihnen jemand diese Stelle. Sie erkennen ihn, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll, der zweite Mose oder eben noch mehr als Mose. Und jetzt wollen sie ihn zum König machen, Vers 15. Dann und Jesus merkte, dass sie kommen würden und ihn greifen, damit sie ihn zum König machten, entwich er abermals auf die Berge, er selbst allein. Und da kann man sich fragen, warum? Es geht ja um diese dramatische Weichenstellung, wird Israel den Messias erkennen? Dass er der König ist. Das ist ja das Matthäusevangelium. Da wird er dreimal König genannt. Das erste Mal von den Weisen aus dem Morgenlande, wo ist der neugeborene König? Damit haben wir den Fokus vorgelegt. Und dann durch die Schrift, Matthäus 21, Zacharja, siehe, dein König kommt. Und dann durch Pilatus, König der Juden. Und dann kommen sie und wollen das austilgen. Sage nicht König der Juden, sondern dass er gesagt hat. Und da sagt Pilatus, ho, gegraffa, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Was über dem Kreuz steht, kann keine Kraft der Welt wegnehmen. Das bleibt in Ewigkeit. Und es ist interessant, er wird von den Nichtjuden als König proklamiert und hier wollen sie ihn zum König machen. Wunderbar, jetzt beginnt das messianische Reich. Das brachte ja der König. Von dem haben ja all die Propheten des alten Bundes geweissagt. Es kommt ein wunderbares Friedensreich, wonach sich die Menschen sehnen. Also außer Jona. Haben alle von einem kommenden Friedensreich gesprochen. Dass es 1000 Jahre ist, verrät uns dann Johannes der Seher. Und er zieht sich zurück. Und warum? Er war ihr Brotkönig, aber nicht ihr Herzenskönig. Der Herr möchte sie von diesem sichtbaren Zeichen, das sie begeistert hat, hineinholen in die geistliche Bedeutung. Und er sagt deswegen in Vers 27 von Kapitel 6, schaffet euch Speise nicht, die vergänglich ist. Das war die, die er ihnen hier auch gegeben hat, sondern die da bleibt in das ewige Leben, welches euch des Menschensohn geben wird. Ähnlich bei der Samariterin. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nicht dürsten in Ewigkeit. Und das hat das Siegel meines Vaters. Also es ist jetzt wichtig, dass sie erkennen, dass er geistlich das Brot des Lebens ist. Dass sie in dem Sinne ihn als geistliche Speise essen sollen. Und dann sprachen sie in Vers 28, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Das ist ja ein wunderbarer Satz, wenn jemand irgendwie überführt ist und dann fragt, ja, was muss ich dann tun, dass ich im Wohlgefallen Gottes bin? Und dann sagt der Herr, das ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Und darin gipfelten all die Wunder und all die Zeichen Jesu, dass sie an Jesus glauben. Das ist eigentlich das größte Wunder, wenn ein Mensch gläubig wird an Jesus. Denn auch ein Lazarus musste wieder sterben. Aber wer an Jesus echt gläubig wird, wird leben in Ewigkeit. Das ist das Allerwichtigste. Und in dem Sinne ist manches, was auch debattiert wird, wie Bonhoeffer sagte, nur das Vorletzte. Man kann ja heute streiten wegen Impfungen und geimpft, nicht geimpft und so weiter. Und auch wegen Israel gibt es alle möglichen Dispute. Und dann versuche ich, auf das Wesentliche zu kommen. Hast du Vergebung deiner Schuld? Das ist das Wichtigste. Und da wiederhole ich mich gerne. Da hat der Vishal Mangalwadi, dieser indische Apologet, gesagt, du brauchst nicht Erleuchtung. Das ist unser Thema. New Age, Erleuchtung. Du brauchst Vergebung. Das ist die wichtigste Botschaft. Das ist das, wovon der Herr spricht mit dem Nikodemus. Das Menschensohn muss erhöht werden, um deiner meiner Schuld willen. Du bist Sünder und da musst du das bekennen. Und das fällt uns je länger, je mehr schwer, dass sich auch Gläubige nicht mehr vor Gott demütigen wollen. Und wir haben ja jede Menge Gründe. Wie ich schon sagte, wenn ich in Indien bin, kann ich sagen, liebe Geschwister, hier ist ein großer Guru, habe meinen alten Adam letzten Jahrzehnte nicht gesehen. Jetzt ist aber meine Frau dabei und ich kann euch bezeugen, ich brauche es täglich. die Fußwaschung. Wir sind gereinigt, aber Alexander Seibel muss sich auch täglich reinigen lassen. Versagt. Wieder blöd benommen. Voreilig. Ungeduldig. Geduld ist sowieso mein großes Charisma und so weiter. Und das ist das Entscheidende. Und nachdem der Herr das sagt, also das ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat, haben sie die Frechheit, anders kann man das ja nicht nennen, da sprachen sie ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und glauben? Nachdem er all diese Wunder getan hat, gib uns ein Zeichen. Also wir haben überhaupt nichts verstanden. Und hier sehen wir erst Glaube und dann schauen. Der Herr sagt so in Johannes 11 zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, würdest du glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das Fleisch, der alte Mensch will erst schauen und dann glauben. Und die Bibel hat es genau umgekehrt. Und die Bibel stellt als Gegensatz nicht da, wie es oft in der schwammgeistigen Bewegung ist, Glaube und Denken, sondern Glaube und Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7, weil man im Glauben, nicht im Schauen. Und darauf will dann der Johannes wirklich hin. Und dann kommt es eben zu dieser dramatischen Rede. Der Herr zeigt hier in Johannes 11, ich bin das Brot des Lebens, also Johannes 6 und Vers 35, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern, wer an mich glaubt, der wird niemand mehr dürsten. Also Jesus essen heißt, zu ihm kommen, an Jesus glauben heißt, also von ihm trinken. Was er dann erklärt, ihr müsst mein Fleisch essen, müsst mein Blut trinken, für Juden unglaublich anstößig. Und weil sie nur vordergründig sichtbar dachten, nehmen sie Ärgernis. Vers 60, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und dann sagt der Herr, ist euch das ein Ärgernis? Vers 63, der Geist ist, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Das Fleisch ist das, was sich vom Sichtbaren her anspricht, was diesen Glauben bewirkt, von dem wir gelesen haben in Kapitel 2, das über die Sinnesorgane läuft. Und Rom ist die typische Kirche des Fleisches, die katholische Kirche. Du kannst Jesus aufnehmen, mit deinem Mund schmecken. Und dann hat es natürlich da das Auge, die herrlichen Bauten und die schönen Choräle, wie Wilhelm Busch sagt, heute will er mal zur Messe gehen, denn man singt dort gar so schön und so weiter. Und das ist das, was immer mehr die Leute heute gerade mit diesem Phänomen Musik anspricht. Und der Herr sagt, es ist nicht Sitze. Der Geist macht lebendig. Und wo ist jetzt der Geist? Und dieser Vers ist der fast wichtigste. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind der Geist und sind das Leben. Du kannst Wort und Geist nicht trennen. Der Schwärmer trennt Geist und Wort. Und das war mal bei so einem Jugendtreffen von Missionsbewegungen, da kamen allen möglichen auch Missionswerke, und dann stand einer auf und sagte, weil da wurde eine Bibelschule vorgestellt, ja, warum brauchen wir eigentlich die Lehre, und hauptsächlich ist, wir haben den Heiligen Geist, also er hätte am liebsten gesagt, der Buchstabe tötet. Und da antwortete ihm der Referent mit Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig, das ist kein totes Wort. Und jetzt, das kann man sich ja leicht merken, Johannes 6, Vers 66 ist die große Trennung, 666. Von da an wandten seine Jünger viele sich ab und wandelten nicht mehr mit ihm. Und dann fragt der Herr, wollt ihr auch weggehen? Bin ich für euch auch nur der Zeichenwundermann, der Sensationsreferent, dem man nachfolgt, solange es dem alten Adam gut geht? Er heilte alte Kranken, er speiste die 5000. Also bei der nächsten Wahl kriegt er unsere Stimme. Wenn der Mann regiert, dann brauchen wir uns wegen Krankenversicherung keine Gedanken mehr zu machen und dann nicht teuer irgendwas noch einzahlen. Und Nahrung ist gesorgt, das wird unser König. Und dann kommt die berühmte Antwort auf die Frage, des Herrn, wollt ihr auch weggehen? Bin ich für euch nur der für das sichtbare Fleisch, sichtbare Vergnügen, sichtbare Wohlergehen, Enjoy Your Life Ministries, der Jesus? Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast die Zeichen und Wunder, die wir nötig haben. Ja, ihr solltet jetzt einmütig aufspringen, hinweg mit ihm, hat uns angelogen. Nicht, was sagst Petrus? Du hast Worte ewigen Lebens. Und da scheiden sich die Geister. Und zu Beginn eben größte Popularität und am Ende bleibt kaum etwas übrig und die blieben bei ihm um seiner selbst, um seines Wortes willen. Und das war die große Minderheit. Das sehen wir heute, wo ja das Wort Gottes auch in frommen Kreisen immer mehr in seiner Autorität in Frage gestellt wird. Denken wir nur an die Frauenfrage und andere Beispiele. Vielleicht noch Johannes 14. Du, was ganz anderes. Matthias, kann man das etwas flach machen? Weil ich habe in meiner Bibel so viele Zettel liegen und dann beginnt das hier zu flattern, ab einem gewissen Neigungswinkel. Und ich bin dann mehr oder weniger gebeugt unterwegs. So, Johannes 14, vielen Dank für die Verflachung. Es fragt Judas nicht, das Iskariot in Vers 22, Herr, was ist, dass du dich willst uns offenbaren und nicht der Welt? Die Frage habe ich mal als junger Christ auch gestellt, mit der Herr könnte doch irgendwie ein Zeichen tun und dass die Leute einfach irgendwie erkennen müssten. Und ich bringe jetzt ein Beispiel, angenommen eine feurige Hand schriebe, ein Himmel, siehe, ich komme bald, wisst ihr, was geschehen würde? Man würde in dieser Gegend dort dann so eine Kapelle errichten, es wird ein Wallfahrtsort und dann hätten wir wieder jede Menge Leute, die irgendwelche Götzen abschlecken. Und wir wissen ja, wie der Herr sagt, das arge und ehebrechliche Geschlecht sucht ein Zeichen. Und jetzt sagt der Herr, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung beimachen. Er sagt über das Wort, wenn du mich liebst, wirst du mein Wort halten. Und dann machen wir Wohnung bei euch, dann gewinnen wir Raum in deinem Herzen. Und uns sagen manchmal Leute, ihr seid wie die Pharisäer, ja nur die Bibel und, und. Aber es steht in 1. Johannes 2, Vers 5, darin ist die Liebe Gottes vollkommen, dass wir sein Wort halten. Wir können das nicht trennen. Und jetzt noch Kapitel 20 vom Johannesevangelium. Wir sind am Ostermorgen und da lesen wir von Petrus und Johannes auch. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst zum Grabe gekommen war, das war der Johannes, und sah und glaubte. Und das hat mich stutzig gemacht, weil in demselben Kapitel steht, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und jetzt schaut, hier steht die Begründung. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen würde. Was heißt das? Je mehr du die Schrift verstehst, desto weniger brauchst du die Dinge des Schauens. Warum glauben wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, weil wir nach Jerusalem gepilgert sind und dann waren wir bei dem idyllischen Gartengrab oder bei den Grabeskirche, wo jemand mal sagt, selig ist, wer das sieht und dennoch gläubig bleibt, was da für ein Götzendienst läuft mit und dergleichen. Nein, es steht geschrieben. Und jetzt mache ich fast eine Klammer auf. Wer kennt den Namen Maria Prean? Diese sehr populäre Frau und wir wollen wieder zwischen menschlichen und theologischen Eigenschaften fehlen, unterscheiden und ist gewinnend, faszinierend auch. Und dann stirbt ihr Mann Herbert Prean, obwohl Weissagungen kamen, du wirst leben, du wirst gesund. Und das hat sie schon schwer getroffen. Und dann kommt einer aus der Gemeinde nach dem Tod des Herbert auf sie zu und sagt, ja, Herbert ist mir im Traum erschienen und er hat mir gesagt, mach dir keine Sorgen, soll er der Maria Prean mitteilen, mir geht es gut. Und dann sagt er, und seitdem, durch das Anschauen meines geliebten Mannes, seines Bildes, weiß ich, dass Jesus lebt und er lebt auch. Liebe Freunde, das ist das Gegenteil von Glaube. Warum glaubt Alexander Seibel, dass er ewiges Leben hat? Weil ich mich so fühle? Nein, weil es mein Herr gesagt hat. Und ich glaube dem Wort. Und wiederum gut gemeint, nicht richten. Und dann eben lesen wir von den Ungläubigen Thomas, wie er genannt wird, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und schaut, jetzt steht's hier schwarz auf weiß, noch viele andere Zeichen, dass Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben sind, in diesem Buch. Also Gott hat einen ganz bestimmten Plan, warum aus der Fülle, die der Welt Bücher nicht fassen könnten, er da diese 7 Zeichen, andere sagen 8, herausgreift. Und wir sehen jetzt den Zusammenhang. Der Herr sagt, ich bin das Licht der Welt, und er heilt den Blindgeborenen. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens und speiste 5000. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, und er erweckt den Lazarus. Warum? Damit wir glauben, dass jetzt immer die Hungrigen gespeist und die Blinden sehend und die Toten lebendig werden? Nein, sondern das hat das Ziel, dass sie seinem Wort glauben, dass er geistlich das Brot der Welt, geistlich das Licht des Lebens, geistlich die Auferstehung und das Leben ist. Und wenn du das nicht begriffen hast, dann kannst du Zeuge sein wie diese 5000. Du kannst sogar wie ein Judas selber auch noch Wunder getan haben und trotzdem am Wesentlichen vorbeigehen. Das Zeichen ist nie das Ziel. Das Zeichen ist wie ein Wegweiser. Und insofern haben wir heute Wunder. Jede Menge. Für mich ist jede Gebetserhörung ein Wunder. Das größte Wunder ist für mich nach wie vor die neue Geburt. Es ist Freude im Himmel nicht über einen Blinden, der sehen wird, sondern einen Sünder, der Buße tut. Das ist für mich das größte Wunder. Denn nochmals, auch der wunderbar Geheilte von Krebs, irgendwann, wir haben ein Verfallsdatum, ist es vorbei. Ich sage jetzt nochmal zur Auflockerung das Verfallsdatum von Heinz Erhardt. Das habe ich schon so oft gesagt, das müssen jetzt eigentlich alle Zuhörer hier schon kennen. Könnt ihr euch erinnern, die 2. Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die 3. kamen gerade recht, um damit in Gras zu beißen. Also etwas ironisch. Ich tröste mich dann mit Ringelnatz, auch der besessenste Vegetarier möchte nicht gerne ins Gras beißen. Wir haben ein Verfallsdatum. Und ich darf gar nichts anschauen, wie ich vor 40 Jahren ausgesehen habe, da habe ich jetzt mein Bild in der Hand bekommen und heute. Da kann man ja nur noch weinen. Es gibt keine Evolution, es gibt eine Devolution. Ja? Jetzt sehe ich aus wie das Missing Link und so weiter. Und damals war es noch alles andere. Also da kann man das beklagen. Nein, es gibt ein Verfallsdatum. Und deswegen ist das für mich eine der schönsten und gewaltigsten Sätze. Und die sollten wir alle kennen. Hebräer 2, Vers 15, dass er durch seinen Tod die Macht nahm, dem, der des Todes Gewalt hat, das ist dem Teufel, und erlöste die durch Furcht vor dem Tode ihr Leben lang Knechte sein mussten. Davon dürfen wir befreit sein. Das ist das Allerwichtigste. Und wir haben Wunder, aber wir haben heute nicht mehr Zeichen. Denn hätten wir heute noch Zeichen, dann hieße das, dass wir noch neue Offenbarungen haben, denn das Zeichen weist immer über sich hinaus. Wir glauben, dass aller Judasbrief ein für mal alles abgeschlossen ist. Für den Glauben kämpfen, der ein für alle Mal den Heiligen übergeben ist. Also nochmals, wenn der Herr dieses Wunder tut, das ein Zeichen ist, indem er den Blinden heilt, dann weist es darüber hinaus, er ist geistlich das Licht der Welt. Und darum geht es, deswegen tat er all das, damit wir glauben. Und wenn jemand kommt mit Zeichen, dann sagt er, der Kanon ist nicht abgeschlossen, wir haben immer noch neue Offenbarungen. Und das haben wir an diesen Strömungen. Eine heißt sogar, glaube ich, der Herr hat, er soll ein Buch schreiben, Apostelgeschichte 8, 29. Jetzt werden neue Kapitel, neue Offenbarungen gegeben. Und damit kommst du in alle möglichen Irrströmungen hinein. Und das war das Segen der Reformation. So sehr sie auch in manchen Dingen nicht vollkommen war, weil das Mittelalter hatte Zeichen und Wunder, Träume, Visionen. Es hatte Glanz. Es hatte Heilungen. Aber nicht das Wort. Und dann stand ein Mann auf und sagte, sola scriptura, und das hat die Welt verändert. Und diese Leute haben ganz entschieden neuen Offenbarungen bekämpft. Und hier steht das schwarz auf weiß, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Und jetzt kommt schwarz auf weiß, diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinen Namen. Das ist der Hauptschwerpunkt, dass wir ewiges Leben haben. Und hier steht es schwarz auf weiß, das, was vorher noch das Sichtbare und hineinführend in eine weitere Bedeutung, das Zeichen eben bewirkt, soll jetzt die Schrift bewirken. Diese Zeichen aber sind geschrieben, dass ihr glaubt, das Wort. Und der wirklich Wiedergeborene wird sich mit dem Wort Gottes zufrieden geben. Jetzt sehe ich hier keine Uhr. Und das ist für einen Typen wie mich eher gefährlich. Ich habe das Charisma der Länge. Wann ist spätestens, und hier ist ja auch keine Falltür eingebaut. Das ist heute nötiger denn je, Klaus. Es gibt so viele Irrlehre, man sollte, wumps, und den Redner voller Grausen sammeln in die Tiefe sausen. Also ab wann ist spätestens Schluss? Halbe Stunde. Kann ich euch das noch zumuten? Also ich sag's ehrlich, ich höre mir meine Predigten normalerweise nicht an. Ich kriege da alle Zustände und ich kann Leute, die mir länger zuhören, nur als Helden, potenzielle Märtyrer bezeichnen, die sich so lange dem ausgesetzt haben. Wir sehen das auch, wie dann das Wort die Zeichen übernimmt. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wir haben heute das Wort. Wir sehen das in der Entwicklung der Apostelgeschichte. Und aus Zeitgründen jetzt nur noch, also noch einiges, aber Hebräer 2, da wird uns das ganz deutlich gesagt. Wir haben diese Begriffe im Neuen Testament, Zeichen, Wunder und Taten, also Teras, Dynamis, die Taten, Teras, die Wunder und Semaion. Wenn die in einem Vers zusammen vorkommen, und da gibt es 5 Stellen, dann bedeutet es immer etwas, das einen globalen oder größeren Aufprall hatte. Also schaut, ich hatte im Jahre 69 einen Autounfall mit 13 Knochenbrüchen. So à la Willem Busch, hier sieht man seine Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Und seitdem ist der Ellbogen kaputt. Kann den nicht mehr ausstrecken. Wie den? Wäre das jetzt möglich, dass ich den so ausstrecken könnte, rechts, wie mit dem linken, dann wäre das ein Wunder. Dann würde das Griechisch sagen Teras. Aber das hat keinen globalen Aufprall. Das wird vielleicht einige Leute verblüffen und so weiter. Aber wenn also diese 3 Begriffe miteinander vorkommen, dann ist das eine Schwerpunktsache. Und wir haben es das erste Mal in Apostelgeschichte 2, Vers 22, da sagt Petrus in der Pfingstpredigt von Jesus, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch erwiesen mit Zeichen, Wunder und Taten. Ja, der Messias. Wir haben es in 2. Korinther 12, Vers 12, wo Paulus sich wehrt gegen die Superaposteln, die Hyperlian Apostoloi, die Wunderapostel, die er dann als arglistige Arbeiter bezeichnen und den Paulus vorwerfen, er ist fleischlich. Und warum? Weil seine Rede ist ohne Gewicht. Ja, die Briefe wiegen schwer, aber rhetorisch ist er eigentlich eine Null. Freie Übersetzung von 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 10. Und der redet nicht von Zeichen und Wunder, der hat keine Vollmacht. Und dann sagt Paulus, ich habe auch die Zeichen des Apostels. Ich habe noch viel mehr. Ich war sogar im Paradies, aber ich rede nicht darüber. Und was ich jetzt rede, rede ich in Torheit. Denn es sind eines Apostels Zeichen unter euch geschehen, mit aller Geduld, mit Zeichen, Wundern und Taten. Die Zeichen waren apostolisch. 2. Korinther 12, Vers 12. Dann stehen sie in Hebräer 2, Vers 4. Und das ist die eigentlich exegetisch stärkste Stelle. Warum? Gewisse besondere Zeichen in die Zeit der Urgemeinde gehören. Zum Beispiel auch Totenauferweckung. Denkt an die Tabitha. Warum konnten die Jünger zu Joppe nicht die Tabitha, die Tabea selber auferwecken. Warum mussten die den Petrus holen? Sie wussten, das ist apostolisch. Das konnten sie nicht. Und da haben wir die drei Zeugen des neuen Bundes. Da heißt es, wir sollen desto mehr Acht haben auf das Wort, das wir hören. Und der Hebräerbrief ist es am Ende der Apostelzeit, kurz vor der Zerstörung Jerusalems, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest geworden ist, und dazu dienten diese Zeichen, nicht? Ich bin das Licht der Welt, Blinde wird geheilt. Und damit wird das Wort bestätigt. Nicht, dass wir glauben, dass wir heute auch noch Blinde heilen können. Wenn das Wort fest geworden ist, dass durch die Engel geredet ist und an die jegliche Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfangen hat, wie wollen wir ihn drinnen, wenn wir ein solches Heiligt achten? Und jetzt geht er über zum neuen Bund. Jetzt kommen die drei Zeugen, welches zuerst gepredigt ist durch den Herrn, erste Zeuge unser Herrn, bei uns bekräftigt durch die, die es gehört haben. Die Ohren und Augen sagen die Apostel. Und das Wort für bekräftigt, dieses Epipeuthe, das ist Aorist, Passiv, Dominant. Also das ist geschehen, so wenn ich ein Bild an die Wand nagle, dann hole ich das nicht wieder runter und nagle es wieder an. Das wird jetzt festgemacht. Und der dritte Zeuge, das steht zwar hier in der Gegenwartsform, aber ist untergeordnet als den Hauptverbum von befestigt ist dann Gott. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und Taten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Dritte Zeuge Gott hat sein Wort beglaubigt, Zeichen, Wundern und Taten. Johannes uns lang und breit die Einzelheiten erklärend. Und jetzt wird's interessant, um nicht zu sagen tragisch. Und der Mann, der mir das als erster erklärt hat vor vielen Jahrzehnten, war William Auvernail, der dann das, was er mir beigebracht hat, praktisch vergessen hat und einen Scharlatan aufgesessen ist namens T.P. Joshua. Das ist schon auch tragisch. Wir haben in 2. Thessalonicher 2, und das ist ja der klassische Brief über die Wiederkunft, da haben dann berichtet, denn der Frevler wird auftreten und der Macht des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften, Zeichen und Wundern. Da stehen jetzt die genau gleichen Begriffe wie in Hebräer 2, Vers 4. Das Griechische gebraucht für die Wunder, für die Zeichen des Verführers, nicht ein anderes Wort, wie wenn es geht um Zeichen, die der Herr tat und seine Jünger. Wenn es heißt in Matthäus 24, Vers 24, sie werden große Zeichen und Wunder tun, dann steht da das gleiche Wort. Und dann sagte mir Auvernail, er sagte, also muss das, was zu Beginn der Urgemeinde da war, am Ende der Tage wieder kommen. Er wird auftreten in der Macht dieser genau erwähnten Phänomene. Zeichen, Wunder und Taten. Mit allerlei Verführung. Klammer auf. Was ich vorhin erwähnt im Hebräerbrief, dass Gott zu Beginn sein Wort so begleitet hat. Ich hätte noch erwähnen sollen, mein Grundzeuge Ananias und Sapphira. Weil diese Stelle aus dem Hebräerbrief bedeutet, dass Gott Erstanfänge sichtbar begleitet hat. Und das war die erste bewusste Sünde. Und da fiel der Tod um. Und die Leute sagen mir manchmal, wir brauchen die Kräfte der Urgemeinde und so weiter. Sag ich, ja, du weißt gar nicht, was du da erwähnst, wer wäre noch lebendig? Denn im Prinzip taten sie so, als wären sie völlig der Sache des Herrn ausgeliefert und tatsächlich hielten sie einiges zurück. Und das waren Gläubige. Und da steht auch das Wort, darum hat der Teufel dein Herz erfüllt, sagt dem Petrus. Und da steht das griechische Wort plero, das gleiche wie in Epheser 5, 18 gesagt wird, seid erfüllt mit dem Geist. Und er sagt, du hast den Heiligen Geist belogen. Ja, das kann ich ja nur einem Gläubigen sagen. Da fällt der Tod um. Und dann sagen uns ja die Leute oft, Gott ist dasselbe, sage ich, ja, also wenn Gott heute noch so eingriffe, wer wäre noch lebendig? Und ich brauche nicht auf andere zeigen. Und auch das erwähne ich noch, wenn Hebräer 13, 8 erwähnt wird, ja, Gott ist doch derselbe, dann spitzt die Ohren, denn dann wollen sie mit uns etwas mitteilen, was dort nicht steht. Sie wollen uns damit überzeugen, als stünde dort Gott, handelt gestern, heute und alle Ewigkeit gleich. Dass Gott derselbe ist, bezweifelt ja kein Mensch, aber dass Gott ganz verschieden handelt, das sagt uns ja die Bibel in Hebräerbrief, nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat, zu den Vätern, durch die Propheten, hat am Ende der Tage zu uns geredet durch den Sohn. Und nochmals Beispiel, Ananias und Sapphira, die fallen da tot um. Oder denkt an die Gemeinde zu Korinth, die hatten diese klassischen Quellen der Vermischung, Hurerei und Götzendienst. Und da gab es Tote. Kapitel 11, Vers 30. Es sind Schwache und Kranke und euch ein Gutteil sind entschlafen. Ja, würde Gott all die sterben lassen, der seine Kinder Unzucht treiben und Hurerei? Also da gäbe es viele, viele Erschlagene. Nein, er handelt ganz verschieden. Er ist immer, jetzt sind immer noch in dieser Zeit. Und jetzt zurück zum 2. Thessalonicher Brief. Kapitel 2, was das Kommen unseres Herrn angeht und unsere Vereinigung mit ihm, lasset euch nicht verführen und macht ein Bibelstudium. Diese Zusammenhänge würden erklären, warum sich die Anhänger der charismatischen Pfingstbewegung gewöhnlich immer auf die Evangelien und dann Apostelgeschichte berufen und gerne Markus 16 zitieren, eine Stelle, die sehr viel Unheil angerichtet hat. Man schätzt schon ungefähr 100 Tote von extrem charismatischen Gemeinden, wo sie da ihre Geistlichkeit mit Klapperschlangen prüfen in den Südstaaten. Ungefähr schon 100 seit dem Zweiten Weltkrieg sind dann so umgekommen. Und sie berufen sich also auf Apostelgeschichte, wo ja Gott tatsächlich zu Beginn sein Wort mit Zeichen und Wundern beglaubigt hat. Aber wir leben nicht mehr in der Zeit des Anfangs, wir sind jetzt ungefähr 2000 Jahre später, wir leben in der Zeit vor dem Kommen unseres Herrn und macht ein Bibelstudium, nehmt es nicht einfach so aus meinem Munde, in all diesen Abschnitten, wo es um das zweite Kommen geht, wenn in diesen Abschnitten, also Wiederkunftsrede unseres Herrn, Matthäus 24, 2. Petrus, 2. Thessalonicher, 2. Timotheus, Offenbarung, wenn in diesen Briefen oder Abschnitten oder Kapiteln in Zusammenhang mit dem zweiten Kommen Zeichenwunder erwähnt werden, stehen sie nie neutral, nie positiv, ausnahmslos in Verbindung mit Verführung. Ein Kennzeichen der letzten Tage wird nicht nur die Anomia sein, die Gesetzlosigkeit, die sich vor unseren Augen entfaltet, dass man die Ordnung Gottes immer mehr auflöst und die Ordnung, die nie ein Mensch in Frage gestellt hat, war Mann und Frau, die Ehe. Das wird eingeebnet von unseren Augen. Und in dieser Zeit, wo das geschehen wird, sagt der Herr in seiner Ölbergrede, Vers 11, werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Ich kriege fast täglich Anfragen, hast du gehört von dem oder diesem, wer ist Reinhard Hirtler, was weißt du von Bill Johnson? Und wer ist Paul Kane und dergleichen und so fort? Wer ist Mike Pickel und? Und das nimmt immer mehr zu und das muss von daher kommen. Und zurück zu 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Er wird auftreten in der Macht Satans mit lügenhaften Zeichen, Kräften und Wundern. Und da sagt er auch, wenn hätte ich nie von einer Pfingst- oder charismatischen Bewegung gehört, muss ich von dieser Stelle annehmen, dass am Ende der Tage eine Bewegung kommt, die sieht aus wie die Urgemeinde. Aber diesmal ist die treibende Kraft nicht der Heilige Geist, wie Hebräer 2, Vers 4 sagt, sondern ein Geist der Verführung. Und das würde erklären, warum diese Strömungen wachsen müssen. Und wenn man in den 70er Jahren gefragt hat, was heißt charismatisch, wie bitte, was, nie gehört, und heute 400 bis 600 Millionen. Begann am 3. April 1960. Und das ist nicht jetzt alles falsch. Und da ist nicht jeder ein Ungläubiger. Ich habe das hoffentlich mitbekommen. Aber das, was diese gerade Betonungen der Zeichenwunder treibt, ist nicht der Geist Gottes. So, jetzt sind wir langsam am Ende. Mit einem Grund, kennt ihr das noch, das habe ich auch von Witkom gelernt, ist Lukas 16, der reiche Mann und der arme Lazarus. Und wir lesen Lukas 16, Vers 23, als er nun, Luther schreibt, in der Hölle wörtlich im Hades im Totenreich war. Und laut Offenbarung 6, Vers 8, da heißt es von dem vierten Reiter, er hieß Tod und der Hades folgte ihm nach. Und wir sehen ja solche Vorschattungen von diesem Bild erwähnen. Es breitet sich ja immer mehr das Totenreich aus, es breitet sich aus. Wir haben ja eine okkulte Erweckung, eine esoterische Erweckung und so weiter. Alles Mögliche. 1970 hatte Deutschland 3 Moscheen. Ratet mal, wie viele Moscheen wir heute haben. 90.000. Da breitet sich manches aus. Und dann will dieser reiche Mann missionieren. Und wenn jemand weiß, warum man missionieren soll, dann dieser Mann. Und dann sagt er, so bitte ich dich, Vater Abraham, schicke Lazarus zu meinen Brüdern, dass er sie warne, dass sie nicht kommen zu diesem Ort der Qual. Und dann kommt die Antwort Gottes durch Abraham, sie haben Mose und die Propheten, lass sie die hören. Und dann sagt er, Witkom, dann kam das Nein aus dem Totenreich. Nein, Vater Abraham, wenn jemand von den Toten auferstehen zu ihnen ginge, würden sie Buße tun. Das ist menschlich nachvollziehbar. Wenn man das sieht, dann werden doch die Leute reihenweise einknicken und Buße tun. Und Witkom sagte, diese Antwort beweist, warum der reiche Mann genau an der Stelle saß, wo er war. Er verachtete Gottes Wort. Er sagt mit anderen Worten, Vater Abraham, die Bibel ist gut, aber die genügt nicht. Wir brauchen Zeichen und Wunder, dann kommt die große Erweckung. Gruß aus dem Totenreich. Und die Antwort Gottes durch Abraham, hören Sie Mose und die Propheten nicht, werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Und das Wort dankt heute ab. Wir haben heute die Großmacht des Auges. Und das geht ja mal ins Gefühl hinein. Und hier also, er wird auftreten mit lügenhaften Zeichen, Kräften, Wundern und mit allerlei Verführung. Und vielleicht noch eine Gegenüberstellung. Gerade wegen Nachahmung der Apostel und so weiter durch diese Strömung. Ich war in Brasilien in einer Pfingstgemeinde und da war das Thema Apostelgeschichte 19:12, die Schweißtüchlein des Paulus. Und da hat er eben dann seine Tücher rausgeholt und so weiter. Und ich habe den Bischof Pango von der afrikanischen Inland Church aus Kenia getroffen. Nee, Tansania. Und ich werde alt. Und dann fragte ich ihn, ob er Reinhard Bonke kennt. Ja. Und ja, was hält er von ihm? Und dann hat er erzählt, wie Reinhard Bonke gesagt hat, sie sollen ein Taschentuch aus ihrer Tasche holen und es auf die kranke Stelle legen. Und bei seinen Verkündigungen waren er immer, also zehnfache, hundertfache von dem, was hier sitzen, Leuten. Und er betet dann von der Kanzel darüber, dass Gott sie heilt. Und dann habe ich meine Ohren gespitzt, was Bischof Pango als afrikanischer Bischof dazu sagt. Und dann sagte er so, we call this witchcraft. Wir nennen das Hexerei. Da dachte ich mir, der Mann spricht ein großes Wort gelassen aus. Und da habe ich ihm dann die englische Fassung von meinem Buch gegeben. Und darauf war ich dann eingeladen worden, dann seine Pastoren zu schulen. Und jetzt wollen wir doch das Ende ansteuern. Also die ganze Entwicklung ist schon tragisch, weil der Herr sagt ja in der Bergpredigt, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, große Taten getan. Also nicht von oben herab sagen, ja, das sollte uns ja, und hier steht da jemand, der ja genauso mal betrogen war. Muss ich mir als erstes selber sagen, dass man da Barmherzigkeit hat, mit Sanftmut zurechtweise die Widerspenstigkeit. Von meiner alten Natur her würde ich am liebsten durch wachsende Erregung kam es zu einer Handauflegung tendieren, aber mit Sanftmut, mit Geduld. Und tragisch ist das Wort viele. Wir haben die Parallele in Matthäus 24, Vers 11. Es werden sich viele falsche Propheten erheben, werden viele verführen. Vers 12, und weil die Anomie und die Gesetzlosigkeit überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Und hier Matthäus 7, die Bergpredigt, es werden viele zu mir sagen. Und dann sagt er, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit, der Anomie. Und zu dem Wort viele zurück, das steht nur zweimal in der Bergpredigt, das Wort Poloi. Matthäus 7, 13, der Weg ist breit, der an die Verdammnis führt und es sind viele, die darauf gehen. Das muss man nicht nachweisen. Und dann gibt es dieses Wort viele nur noch in Vers 22. Es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, ich habe euch nie gekannt, das ist schon tragisch. Da sollte man weinen. Ich bin ja doch wenigstens so betrogen worden durch sein Buch Kreuz und Messerhelden, aber ich hörte ihn mal, wie er in Russland sprach und über diese Verführung, Wohlstandsevangelium, und dann hat er mit den Tränen gekämpft, dass so viele betrogen werden. Das hat mich schon beeindruckt, das will ich wirklich auch bekennen, das habe ich nicht. Und Paulus sagte, ich habe mich mit Tränen vermahnt. Schließen wir mit Folgendem ab. Wir kennen das Gottesurteil auf dem Berg Karmel. Und wir lesen in Offenbarung 13, Vers 13, da heißt es, und es, das Tier, der falsche Prophet, tut große Zeichen und macht das Feuerfeld von Himmel und verführt er auf Erden durch die Zeichen. Das steht in Offenbarung immer wieder. Und wenn die Bibel etwas wiederholt, legt sie großen Wert darauf. Sie verführen durch die Zeichen. Offenbarung 13, 13. Und zuerst die Könige 18, da haben wir den Kampf des Elia gegen die Baalspriester. Und dann sagt er, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und wir kennen die Geschichte, dann fällt der Feuer vom Himmel und das Volk fällt aufs Angesicht und ruft, der Herr ist Gott, hebräisch Elia. Und da muss man die Frage stellen, wieso ist das, was im Alten Testament das Kennzeichen des wahren Gottes ist, am Ende der Tage der Gipfel der Verführung? Und wenn ich da nicht heilsgeschichtlich denken kann, habe ich keine Chance. Dann schlage ich die Bibel auf, hier steht es doch, er legt die Hände auf, hier die Tücher und so weiter und dergleichen. So wird ja immer auch argumentiert. Und deswegen schließe ich jetzt ab mit dem für mich größten Wunder. Das kennen einige auch schon, das werde ich nicht vergessen, als ich in Brasilien war, ist auch schon Jahre her. Aber jetzt sehe ich, wollte ich noch etwas vorlesen. Tja. Also ich habe jetzt die Ausrede, ich war schon 80 und da treten doch manche Erscheinungen auf, also Alterserscheinungen. Es steht hier, Gott schickt ihnen Gott eine Macht der Verführung, eine in Griechen Energia Planes. Plane ist der Betrug, Planau heißt ja herumirren, das Wort Planet kommt davon. Er schickt eine Energia Planes, und also eine Energie. Und wenn Leute, und die Bibel lehrt am Ende der Tage nicht die Geistesausgießung, weil laut Titus 3, Vers 6 ist der Heilige Geist reichlich ausgegossen, immer noch, aber am Ende der Tage die Geisterausgießung. Gott wird ihnen eine kräftige Macht der Verführung schicken und dann spüren die oft so einen Strom, ein Zittern, und das hat ja eine unwahrscheinliche Überzeugungskraft. Wenn du das erlebst, eine Wärme, und auf einmal fühlst du dich befreit, da kannst du den Mund fusselig reden. Und da hat H.E. Alexander, der Gründer der Aktion Biblik, Folgendes geschrieben unter der Überschrift Frommer Spiritismus: Hast du noch nie starke physische, seelische Empfindungen, Verzückungen, seelisch-geistliche Gemütserregungen gehabt? Hat dich ein außergewöhnliches Zittern befallen? Wurdest du zur Erde geworfen und bliebst auf den Knien liegen und krochst du herum, indem du glaubtest, unter der Wirkung des Heiligen Geistes zu stehen? Sei versichert, dass in diesem Augenblick Satan von deinem Körper ganz oder teilweise Besitz genommen hat, der damit ein Medium des Geistes des Engels des Lichts wurde. Dabei erwähnst du, dass die, welche dich vor dieser schrecklichen Gefahr warnen, gegen den Heiligen Geist sündigen, indem sie sich dem Wirken Gottes entgegenstellen. Dein Leben steht in direkter Verbindung mit der Dämonenwelt und dies im Namen Gottes. Das schrieb der Mann so fast bald 100 Jahre. Das wollte ich bei dieser Gelegenheit noch erwähnen. Und zurück zu 2. Thessalonicher, und dann machen wir Schluss. Aber nochmals, das größte Wunder ist für mich, wenn Sünder Buße tun. Und da sagt dann Paulus mit ab Vers 13 in diesem Brief, im 2. Kapitel: Wir aber müssen Gott danken, alle Zeit, eurethalben vom Herrn, geliebte Brüder, dass euch Gott erwählt hat, durch den Geist in Glauben an die Wahrheit. Vorher heißt es, bei denen hatten Zeichen Wunder und haben dann der Lüge geglaubt. Vers 15, so steht nun fest, nicht fallet um, liebe Brüder, und haltet an der Lehre, in der durch uns unterwiesen seid, er sei durch Wort oder Brief. Worauf gründet er sie? Auf die Wahrheit, auf die Schrift, auf das Wort. Wer mich liebt, wird mein Wort halten. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, es ließe sich noch manches sagen in einer Zeit, wo viele Dämme brechen, sich manche Dinge beschleunigen, sich manches auch eingestellt hat, was wir meinten, könnte eigentlich gar nicht geschehen. Aber wir sehen, wie sich dein Wort erfüllt. Du hast es uns vorausgesagt, habe ich euch gesagt, damit ihr nicht Ärgernis nehmet. Und Herr, es gibt noch manche Debatten, aber letztlich, wie schon gesagt wurde, es ist das alles, manches das Vorletzte. Aber du bleibst und dein Wort, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Und so, Herr, bitte ich dich, dass wir dieses Zeugnis des Petrus haben, mich eingeschlossen. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben erkannt und erglaubt, du bist der Christus. Amen.